Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich. Bei mir sitzt wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus.
Heute werden wir eine kleine Zeitreise in unsere Jugend machen, dank unserem Zuhörer André, der einen unsagbar guten Filmtipp für uns hatte, zu dem wir einen Film-Podcast machen sollen. Hier bekommst du ihn heute. Wir sprechen über den Film Die Goonies.
Boah, genial.
Ich meine, wer kennt's nicht? Wer hat damals nicht die Goonies gesehen und wollte wie ein Kind aus dem Film sein, rausgehen, Abenteuer erleben,
sich der Bande anschließen, ein Teil der Goonies sein,
einen Schatz finden und auf Abenteuerjagd gehen? Also mir ging's damals so, wir wollten unbedingt raus.
Teil der Bande sein.
Deswegen, Leute, zerrt eure Kinder vor die Glotze, schmeißt den Film Die Goonies rein, die sollen den Film anschauen. Wir brauchen viel mehr abenteuerlustige Kinder da draußen, die mal wieder in die Natur gehen, die in den Wald oder in den Park gehen und Abenteuerspiele machen oder Abenteuer erleben wollen. Und nicht nur auf dem Handy mit Swipen und Tippen, sondern richtige Abenteuer erleben. Also packt eure Kinder, setzt sie vor die Glotze, rein mit den Goonies und zusammen nochmal anschauen, in Nostalgie schwelgen und eure Kinder inspirieren. Also, dann legen wir jetzt mal los und starten mit unserem Podcast zu Die Goonies. Der Film ist ein US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahre 1985. Eine Zeit, in der Filme noch was bedeutet haben, wo Filme noch Geschichten erzählt haben, aber auch runde Geschichten erzählt haben und einen roten Faden verfolgt haben und nicht nur ein einziges Werbevideo in Form eines Musikvideoclips waren. Als Regisseur tritt Richard Donner in Erscheinung. Wir haben über Richard Donner schon das eine oder andere Mal gesprochen. Richard Donner hat sich in seiner kompletten Laufbahn als Regisseur das eine oder andere Mal schon seine Sporen verdient. Zum einen mit Die Geister, die ich rief, der Weihnachtsfilm mit Bill Murray. Unter anderem deine Lieblingsreihe
Lethal Weapon.
Genau. Dann Maverick, den Colt am Gürtel, ein Ass im Ärmel mit Mel Gibson und Jodie Foster war auch von ihm.
Zum Beispiel Die Geschichten aus der Gruft ebenso.
Ja, also Richard Donner war ist ein bekannter Regisseur und vor allem ein guter Regisseur.
Perfekt.
Das Drehbuch zu den Goonies schrieb Chris Columbus.
Und Hilfe hierbei hat er durch Steven Spielberg.
Und Chris Columbus hat auch viel Regie geführt, unter anderem zu den Kevin allein zu Hause Filmen, dann Mama, ich und wir zwei, Mrs. Doubtfire etc. Ich meine, das hatten wir in den ein oder anderen Podcasts schon mal erwähnt. Und Steven Spielberg hat die Story mitentwickelt und das Drehbuch geschrieben und war gleichzeitig auch ausführender Produzent. Und man merkt ihm also die Handschrift an, wie die meisten Filme, an denen er mitgeschraubt hat. Zum Beispiel der Poltergeist, der offiziell von Tobe Hooper verfilmt worden ist, der aber wirklich unverkennbar die Handschrift von Steven Spielberg trägt. Deswegen
merkst du aber hier in diesem Film genauso.
Ja, deswegen sage ich ja, und da ranken sich um zum Beispiel jetzt den Poltergeist die ein oder anderen Gerüchte, dass zwar Tobe Hooper in den Credits als Regisseur aufgeführt wird, unterm Strich aber Steven Spielberg die Regie hatte, weil er so viel Einfluss auf den Film genommen hat, dass viele sagten, ja, er hat ihn im Endeffekt abgedreht.
Ist bei diesem Film aber genauso.
Ja, deswegen sage ich ja, man merkt die Handschrift Steven Spielbergs unverkennbar. Als titelgebenden Cast haben wir unter anderem den Anführer der Goonies, den inoffiziellen Anführer der Goonies, Sean Austin. Sean Austin ist den meisten heutzutage bekannt als Samwise Gamgee aus der Herr der Ringe Trilogie. Er hat vorher schon in Steinzeit Junior mitgespielt, ebenfalls in Der Rosenkrieg, Memphis Belle, Boy Soldiers etc. etc. Als weiteren Cast haben wir Josh Brolin. Er spielt den Filmbruder von Sean Austin. Josh Brolin kennen wir heutzutage aus den Avengers-Filmen als Thanos, auch wenn man ihn unter der Maske nicht so erkennt. Aber wo man ihn richtig gesehen hat, war zum Beispiel dann in No Country for Old Men, Planet Terror oder Everest. Sicario war zum Beispiel auch noch ein geiler Film mit ihm. Wir haben Jeff Cohen, der den, wie heißt das Pummelchen?
Chunk.
Der den Chunk spielt. Für ihn war der Film Die Goonies tatsächlich der einzig große und erfolgreiche Film. Es war davor war nichts, danach kam es eigentlich auch nur zu kleinen.
Er hat seine Stimme für Zeichentrickserien hergeliehen. Mehr hat er nicht. Danach ist er privat in die Also hat er studiert und ist dann ein Jurist geworden.
Mhm. Und deswegen sage ich ja, also er hätte ja auf die Goonies hätte er ordentlich aufbauen können, weil er war ja eigentlich eine titelgebende Rolle, beziehungsweise auch eine markante Rolle. Er war ja kein Nebendarsteller, wo man sagt, ja, der ist irgendwo im Hintergrund durchgelaufen, er war vergessen. Ich meine, wie viele Leute vergleichen ihn heute? Gibt es ja diese kleinen Meme-Bilder, wo man ihn mit Tom Selleck vergleicht, weil beide Hawaii-Hemden tragen. Also du siehst, es war ein markanter Darsteller. Als weiteren haben wir zum Beispiel noch Corey Feldman, den wir zum Beispiel im Podcast von Lost Boys erwähnt haben. Er war ein damaliger Kinderdarsteller. Auch für den Film unvergleichlich. Also ich denke, diese Rolle hat damals keiner vernünftig absolvieren können, wenn nicht Corey Feldman. Ja, weil er heißt ja im Film auch Mouth, also Mund, / Maul. Und er hat eine große Klappe in dem Film und ich glaube, das ist auch sein Spitzname. Oder aus genau diesem Grund hat er diesen Spitznamen.
Ja.
Als nächsten haben wir Ke Huy Quan.
Du meinst Starter, ja. Aber alle uns bekannt als Shorty in Tempel des Todes von Indiana Jones, ein Jahr davor gespielt.
Genau. Selbst er hat in Steinzeit Junior einen kleinen Gastauftritt. Er hat im Jahre 2022 mit Everything, Everywhere, All at Once einen Film abgeliefert, bei dem er selber Regie geführt hat und sogar den Oscar dafür bekommen hat.
Ja, super Film.
Im Jahre 2025 war seine letzte Arbeit Love Hurts, Liebe tut weh.
Carrie Green ist die Andy. Sie ist nach The Goonies leider nicht mehr in Filmen zu sehen, sondern hat sich dann der Serienverfilmung verschworen und ist in den letzten Jahren, es ist sehr still geworden, die letzten großen Sachen waren eher Emergency Room, wo man kennt, oder dann Law and Order.
Ja, aber da muss man ja die Serien gesehen haben, um sie dann auch zu sehen. Ja, also es war ja jetzt nichts Bewegendes mehr.
Ebenso Martha Plimpton.
Genau, bei Martha Plimpton sah es ähnlich aus wie bei Chang und Andy Darstellerinnen und Darsteller. Danach, den Goonies, kamen eigentlich nur noch Serienarrangements. Ihre nennenswerteste Filmrolle war im Jahre 1989, 4 Jahre nach den Goonies, an der Seite von Keanu Reeves, Steve Martin, Rick Moranis, Mary Steenburgen in der Verfilmung Eine Wahnsinnsfamilie. Auch ein richtig geiler Film, eine super Komödie, der in die Fußstapfen von Lilo und Stitch tritt, beziehungsweise in diese Kernaussage, Familie muss nicht perfekt sein, sie muss funktionieren. Auch dort wird das Thema Familie aufgegriffen, die sich alle nicht ganz eins sind, die alle ihre Problemchen haben, aber wenn es darum geht, alle zusammenhalten. Super Film. So, gehen wir hinüber zu den Erwachsenen. Wir haben eine Anne Ramsey, uns allen eigentlich am besten bekannt aus dem Film Schmeiß die Mama aus dem Zug. Der war auch nach den Goonies.
Aber einer der witzigsten Filme, die mir in diesen Jahren einfällt.
Sie hatte auch eine kleine Gastrolle in Die Geister, die ich rief mit Bill Murray.
Oder auch eine kleine Rolle in Homer und Eddie mit der Whoopi Goldberg.
Ja, im Film Die Goonies spielt sie jedoch die Mama Fratelli, die Anführerin der Gangsterbande bzw. der Gangsterfamilie, die mit Robert John Darby als Filmsohn angeführt wird. Er ist der Kopf der Bande, er hat den Auftrag in Stirb langsam, Teil 1, die Terroristen aus dem Nakatomi Tower rauszujagen.
Ist auch das bekannteste Gesicht zur damaligen Zeit in diesem Film. Man hat ihn extra mit engagiert, um ein bekanntes, prägnantes Gesicht dafür dann zu haben.
Als seinen Filmbruder haben wir Joe Pantoliano. Er hatte Auftritte in Auf der Flucht an der Seite von Tommy Lee Jones. Dann war er der Captain des Polizeireviers bei den Bad Boys um Will Smith und Martin Lawrence. Er war auch in Matrix zu sehen und in weiteren Filmen. Also er ist nach wie vor ein bekanntes Gesicht. So viel zu den wichtigsten
Cast.
Genau, zum wichtigsten Cast, zu den Hauptfiguren des Films, um die es sich im Kern dreht. Aber jetzt kommen wir mal zur Handlung. Worum geht's eigentlich in die Goonies? Patrick, erzähl mal.
Die Goonies sind eine Gruppe von Jugendlichen, die in ihrer Heimatstadt Astoria in Oregon Abenteuer erleben wollen. Sie wohnen da, suchen nach Abenteuern. Das Ganze wird aber bedroht durch einen Immobilienhai, der ihre Siedlung aufkaufen möchte und daraus einen weiteren Golfclub, den es eigentlich schon gibt.
Den Golfplatz im Endeffekt erweitern möchte.
Genau. Und das nötige Geld, um das Haus zu halten, fehlt den Eltern leider, um eine Zwangsvollstreckung zu umgehen.
Ich würde das aber vielleicht ein bisschen umformulieren. Es sind ja tatsächlich keine Jugendlichen, sondern zum damaligen Zeitpunkt waren es ja tatsächlich noch Kinder.
Heranwachsende.
Aber ich glaube, alle so im Alter von, glaube ich, 12, 13 maximal. Also der einzige Jugendliche war zur damaligen Zeit. Genau, der einzige Jugendliche zur damaligen Zeit war James Brolin.
Der den Brad spielt, ja.
Das war ja auch dann das älteste Mitglied der Goonies. Abgesehen von Andy und Stephanie.
Ja.
Die waren ja im Endeffekt auch im Teenageralter. Sie durften ja dann schon Auto fahren. Also zu Beginn des Films lernen wir der Reihe nach die einzelnen wichtigsten Charaktere kennen. Im weiteren Verlauf der Handlung, aber alles noch zu Beginn, finden sich alle Charaktere, die wir kennengelernt haben, gut bis auf die ausbrechenden Fratellis, bei Mikey zu Hause ein. Und bei einer ungewollten und ungeplanten Entdeckung auf dem Dachboden wird eine Schatzkarte entdeckt, die Aufschluss gibt über den Schatz des legendären einäugigen Willy, einem Pirat, der damals in dieser Region seinen Schatz gehortet haben soll. Und um die Zwangsvollstreckung abzuwenden, beschließen die Goonies, unsere Helden, loszuziehen und den Schatz zu finden. Aufgrund von örtlichen Erzählungen und Überlieferungen, diese Mythen, die sich um diesen Ort ranken und über diese Piratengeschichte, haben die Goonies einen gewissen Anhaltspunkt. Aber nur aufgrund dieser entdeckten Karte inklusive Medaillon haben sie schon einen fixen Startpunkt und wissen schon ungefähr, wo sie anfangen müssen zu suchen. Die Reise fängt schon in einem kleinen, heruntergekommenen oder verlassenen Diner an. In diesem verlassenen Diner steht ein noch übrig gebliebener Trinkwasserspender, dessen riesengroße Behältnisflasche aus Glas ist. Die wird von unserem Tollpatsch Chunk aus Versehen umgeschmissen, zerplatzt natürlich in 1000 Einzelteile und das noch darin befindliche Wasser fließt in Richtung Kamin, wo als erstes niemand drauf hört, aber relativ schnell hört man es dann aus diesem Kamin raus plätschern und das suggeriert einen versteckten bzw. einen geheimen Eingang. Und nachdem man aber dieses Diner erst einmal wieder verlassen möchte, kommt in unpassendem Zeitpunkt die gefährliche ausgebrochene Gangsterfamilie, die Fratellis, in genau diesem Moment zurück. Und man will ja diesen bedrohlichen Menschen nicht in die Arme laufen, also bleibt unseren Helden nichts anderes übrig, als die Flucht in den Tunnel zu nehmen. Und genau ab diesem Moment haben es unsere Abenteurer mit den gefährlichsten und bedrohlichsten Fallen zu tun, die wir aus sämtlichen Abenteuerfilmen und Schatzsucherfilmen und Geschichten kennen, wie man sie sich nur vorstellen kann. Herunterfallende Steinblöcke, wegbrechende Böden. Also die Fallen könnten aus einem Indiana Jones Film sein und da macht auch Steven Spielberg wieder all seinem Namen alle Ehre und ich glaube, es könnten, wenn ich es jetzt so interpretiere, Fallen sein, die in Indiana Jones keine Verwendung mehr gefunden haben, dass man die dann recycelt oder umgemünzt bei den Goonies angewendet hat.
Ja.
Oder? Ich meine, du bist doch der Crack in puncto Goonies Fun Facts.
Zum Beispiel die Szene in dieser Höhle mit den Wasserrohren ist von Richard Donner aus mehreren Blickwinkeln gefilmt worden, hat aber nie gepasst. Und es hat dazu geführt, dass zum Beispiel Steven Spielberg irgendwann gesagt hatte, jetzt reicht's mir. Er hat sich Richard Donner in dem Sinne nicht rausgeschmissen, aber gesagt, geh weg, ich mach's. Und in einem Shot, so wie es hier im Film ist, ist es dann drin.
Ah, okay.
Als Beispiel.
Okay. Schon nach kürzester Zeit werden unsere Helden in ihrem Weg bestätigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind, den Schatz zu finden, beziehungsweise den Verbleib des Schatzes. Denn sie müssen zahlreiche gefährliche Prüfungen und Aufgaben bestehen, die, wenn sie sie nicht lösen oder nicht schaffen, definitiv tödlich enden.
Ja.
Und das macht den Film so spannend, weil es ist nichts Unwichtiges. Man fühlt
mit den Charaktere mit.
Ja, und es ist nichts Unwichtiges. Also du hast definitiv immer so im Hinterkopf, wenn sie es nicht schaffen, sind sie verloren. Und da fiebert man, wie du gerade gesagt hast, richtig mit.
Das ist das Tolle dran.
Man hat zu diesen Charakteren ja definitiv auch schon eine Beziehung aufgebaut.
Man baut ja von Anfang an, ja.
Weil man, gerade als Kind, hat man sich doch immer irgendwo mit zumindest einem von diesen Charakteren identifiziert. Ja. Ja. Ah, mein Kumpel ist wie der, ich bin wie der. Und dann hat man sich selber schon fast in dieser Rolle gesehen.
Ja.
Ja, aber nicht nur die von den Piraten, von dem einäugigen Willy installierten Fallen sind die Bedrohung. Die Fratellis sind ebenfalls eine permanente und präsente Bedrohung, weil die sind unseren Goonies inzwischen schon dicht auf den Fersen und möchten, weil sie Zeuge waren, dass die Fratellis dort sind, die Kinder aus dem Weg räumen und haben nur rein zufällig erfahren, dass es sich um einen Schatz handelt, den es zu heben gilt. Ja, aber die Fratellis haben ja, was das angeht, schon einen kleinen Sieg errungen. Und zwar haben sie den Chang gefangen genommen, denn er musste bei der Flucht in den Tunnel zurückbleiben, weil er leider Gottes im Eisfach bzw. in der Tiefkühlkammer eingesperrt war. Und von ihm haben sie ja dann die Informationen, was die Goonies machen in diesem Tunnel, wo sie hinwollen. Nach einer fast ausweglosen Situation, bei dem die Goonies dem Zugriff der Fratellis nur knapp entkommen, schaffen sie es tatsächlich in eine riesengroße Grotte, in eine Höhle, in der dann ein uraltes Piratenschiff steht. Also sie wissen, sie sind am Ziel. Und du hast mir erzählt, dass bis zum Zeitpunkt dieses Auftauchens dieses Piratenschiffs die Goonies oder die Darsteller zumindest nicht gesehen haben, worum es sich handelt.
Nein. Diese runterrutschen und ins Wasser, das ist ein Freizeitpark, wo sie das gedreht haben. Das ist keine, also das wurde alles so dekoriert, dass es wie eine Grotte ausschaut.
Okay.
Und das Schiff liegt wirklich in einer Höhle in Oregon, haben sie extra innen reingebaut. Das ist kein Swimmingpool oder okay, sonst was, sondern nur, die rutschen da runter, sind in den Pool und dann ist es gestoppt worden und die wurden wirklich in die Grotte sozusagen reingeschmissen. Und dann wurde der Vorhang hochgezogen und dann haben sie zum ersten Mal dieses Schiff live, das ist wirklich, wie es im Film ist, ein echtes Holzpiratenschiff.
Also Nachbau, ja.
Nachbau. Und sie mussten das nochmal shooten, weil alle, wie sie sich umdrehen, hatten nur eins. Fuck.
Okay, ja gut, in einem relativ familienfreundlichen Film Kinderfilm will ich jetzt nicht sagen, aber in einem doch kinderfreundlichen Film kann man nicht Fuck sagen.
Natürlich nicht. Und das habe ich sofort, also nochmal geshootet. Es gibt es nur auf der DVD-Version in den Outtakes, ist es mit drauf. Sonst ist es, also nicht im Originalfilm, sondern nur in den Deleted Scenes.
Okay.
Sondern in der Blu-ray-Version haben sie es schon komplett weggelassen, was ich schade finde, weil es eigentlich eine echt schöne Erinnerung an diesen Film.
Es sollte eigentlich schon mit rein, ja. Aber es war auch eine ganz gute Idee, dass man einfach sagt, um die Reaktion der Darsteller originalgetreu einzufangen, dass man sie dann vor diesen Vorhang stellt.
Das siehst du auch. Das siehst du in jeder einzelnen Gesichtsausdruck.
Ja, aber das ist ja richtig gut. Und das ist ja oft auch der Fall, dass Regisseure ihren Darstellern zum einen erstmal ganze Script-Passagen in die Hand drücken an dem Tag, wo es gedreht werden soll, damit auch keine Informationen nach außen dringen können.
Das ist heutzutage ja so, aber...
Und zum anderen hat man einfach gesagt, wir wollen richtige, originale Reaktionen sehen, wie zum Beispiel auch unser Hans Gruber bei Stirb langsam, den man vom Dach schmeißt.
Ja.
Hat man Alan Rickman...
Bei drei
hat man gesagt, genau, bei drei lassen wir das Seil los.
Und du fällst,
und du fällst.
Es war auf eins los.
Und man hat direkt bei eins losgelassen und der Ausdruck, den Alan Rickman dort im Gesicht hat, ist auf jeden Fall nicht gestellt, weil er völlig überrascht war, dass jetzt schon dieser Sturz kommt.
Ja.
Deswegen sage ich ja, das macht man öfter mal.
Das siehst du auch hier bei Goonies. Du siehst, wir hätten es nicht erwartet, vielleicht halt, wie man es früher halt nur ein Nachbau von der Seite ist, aber das ist ein Originalschiff, das da in dieser Höhle geschwommen hat. Du siehst es nämlich auch in diesen verschiedenen Einstellungen, in den Szenen, du siehst, wenn sie dann kurz unter Wasser, so von dieser Planke runtergeschmissen werden, das ist grünes Wasser, das hättest du sonst nicht.
Also man sieht, dieses saubere Wasser erkennst du direkt, dass es halt einfach wie so ein Chlorwasser ist, wirklich aus einem Pool raus.
Ja. Genauso, was heutzutage nicht mehr gehen würde, um diesen Nebel zu erzeugen, wie machst du das? Mit
Trockeneis.
Trockeneis. Und das genau neben einem Schauspieler, einfach, dass es getreibt, würde heutzutage nicht mehr erlaubt. Das haben sie einfach, bevor sie geschult haben, ins Wasser, dass sich logischerweise der Nebel bildet. Und jetzt berühr mal, also einen kleinen Würfel, tut dir nichts, verbrennt vielleicht ein bisschen die Oberfläche, aber dann diese Blöcke, was da rein sind.
Ja, aber ich denke mal, die haben sie ja nicht direkt dazwischen reingeschmissen.
Es schwimmt aber trotzdem durch die Gegend. Das ist ja nicht so, dass er auf eine Position trifft, sondern es treibt er dadurch.
Ja gut, ich denke mal, da waren sie zumindest schon ansatzweise so weit, indem man gesagt hat, also die weißen Klötze bitte nicht anfassen.
Ja, aber...
Und ganz ehrlich, ein bisschen Risiko gehört zu jedem Film dazu.
Natürlich.
Ja, no risk, no fun. Und sie haben Prüfungen ohne Ende bestanden, das ist so ein bisschen Trockeneis im Wasser.
Zum Beispiel eine Deleted-Szene ist ja wirklich, was Steven Spielberg gerne drin gelassen hätte. Sie sehen dieses Piratenschiff. Mhm. Und in der Sekunde, bevor sie, oder in der Situation, geht es ja weiter, dass sie dann hinschwimmen und aufs Piratenschiff gehen.
Genau.
Und in der Deleted-Szene, die es auch nur auf der DVD gibt, nicht mehr auf der Blu-ray, ist ein Oktopus, der plötzlich auftaucht, jeden Einzelnen mit seinen Tentakeln festhält, nur durch Funfact Data, der seine Kassette, irgendein 80er-Jahre-Top-Hit damals, ins Maul hineinsteckt und der dann komplett damit abgeht.
Okay.
Dann sich zurückzieht wieder an den Grund dieser Grotte. Und aufgrund dessen, weil dieser Oktopus ausschaut wie ja, Pappmaché. Man sieht da wirklich auch
eine sehr, sehr schlecht. Also
sehr, sehr schlecht. Und man hat auch das Budget bis Datum fast schon aufgebraucht. Das ist wirklich nichts
verpufft.
Mehr da. Ja, verpufft und nichts mehr, dass man dann was Neues machen hätte können.
Okay.
Und somit hat man das dann wirklich gesagt, nee, das ist so too much, wir lassen es jetzt.
Wobei ich aber sage, das wäre zum Beispiel jetzt eine ganz geile Szene gewesen, weil man verbindet ja Piratenschiffe oder auch mit Oktopus. Alles, was, genau, alles, was
deswegen auf offener See ist. Deswegen wollte das drin haben.
Also ich verbinde, wenn ich so, ich meine, ob das jetzt Bilder sind, Puzzle oder sonst irgendwas, selbst uralte Piratenfilme, es ist gefühlt immer irgendein Oktopus, der das Piratenschiff oder überhaupt ein Schiff in seine Klauen nimmt. Das
wollte damit Steven Spielberg auch erzeugen.
Das, da muss ich sagen, das ist schade. Das wäre tatsächlich eine sehr geile Szene gewesen. Aber zur damaligen...
Du hast die DVD, schaust die Deleted Szene an.
Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber es war leider Gottes zur damaligen Zeit nicht so einfach, weil...
Das Pappmaché hat sich einfach, er war komplett aus Pappmaché. Diese Puppe, das war dann, der Kopf war dann, ja, ein größeres Gummikostüm, das einer anhatte. Das siehst du dann auch, wie dann der, die Arme links und rechts dann.
Ah, ja, okay. Also, ich meine, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Das
ist halt, was er halt auflöst.
Das ist in den 90er Jahren war die Computertechnik.
Besser.
Überhaupt nicht so aufgestellt, wie sie heute zum Beispiel der Fall ist. Ja,
das ist was ganz was anderes.
Aber es hätte einen gewissen Charme gehabt.
Natürlich.
Auf dem Piratenschiff angekommen, findet man tatsächlich diesen verlorenen bzw. versteckten Schatz. Und da liegt alles. Dublonen, Rubine, Smaragde, Ketten, Gold und Edelsteine ohne Ende. Ja, leider kommt in genau diesem Moment des Triumphes die Gangsterfamilie dazu und ja, nimmt unsere Helden dann tatsächlich doch gefangen. Und du hast mir gerade noch vorhin erzählt, es gab einen ganz witzigen Shoot, bei dem Corey Feldman mit involviert war. Worum ging es da genau?
Naja, in der Szene, wo dann die Fratellis sie überwältigen in dem Sinne, haben sie ja schon einen Teil des Schatzes in ihrer Tasche verstaut, nenne ich es jetzt mal. Und Mouth hat dann nicht in seinen Taschen, sondern hat seine Sachen in den Mund gebunkert. Und das ist im Film, also er holt die Perlenkette raus, dann die Ringe und spuckt halt nacheinander. Das ist eine Szene vielleicht von 5 Sekunden, wenn es 10 Sekunden sind. Aber im Echten, er musste diese Szene 6-mal wiederholen, hat fast sich übergeben.
Okay.
Aufgrund dessen, weil er einfach, das sind echte Requisiten ja gewesen. Es waren echte Perlenketten, es waren echte Diamanten würde ich jetzt nicht behaupten, aber echte Ringe.
Er hat einfach echtes Material zum Anfassen.
Genau, richtiges Material zum Anfassen. Und das hat er alles in so einen jungen Mund nicht alles reingepasst.
Ja, okay.
Ja.
Ja, das ist schon klasse. Also ich meine, das sieht tatsächlich so aus, ja gut. Aber das macht ja gerade diesen Witz in dieser Szene. Charme,
ja.
Sie zieht an dieser Perlenkette und zieht. Das ist ähnlich wie bei einem Zauberer, der gefühlte 5 Meter
Bahn aus seiner Ärmel raus.
Hemd rauszieht, ja. Und nur da zieht sie halt eine Perlenkette raus. Und es ist ja damit noch nicht genug, weil wie du selber sagst, es sollen ja dann noch einiges mehr folgen. Ja, aber das macht den Witz in dieser ganzen Situation aus. Und ich fand, damals war das eine sehr, sehr lustige Szene, weil man hat es ja vorher noch nie so oft gesehen als Kind.
Nein.
Ja, aber die Gier der Fratellis, diese unfassbare Schatz- und Goldgier, hat zur Folge, dass die Höhle einstürzt, weil nach wie vor sind selbst auf dem Schiff noch Fallen verbaut, die dem erfolgreichen Schatzjäger selbst am Ende doch noch das Genick brechen sollen. Und nachdem dann die Goonies es geschafft haben, aus dieser Höhle zu entkommen, schwimmen sie am Strand ihren Eltern samt Polizei entgegen und ja, die Fratellis werden Gott sei Dank in Gewahrsam genommen. Während die ganze Reise für die Fratellis jetzt eher negativ endet, haben unsere Goonies dennoch ein positives Ende, ein Happy End, da es im letzten Moment geschafft wird, die geplante Umsiedlung zu verhindern. Und das Happy End sieht sogar dann noch optisch sehr beeindruckend aus, indem man dann am Horizont das Piratenschiff davon segeln sieht.
Das ist echt schön gemacht, ja. Das ist ja das Originalschiff, was sie aufgebaut haben, das ja leider, die Wellengang leider nicht überlebt hat.
Es musste ja dann irgendwo auch enden.
Ja.
Die Geschichte als auch dann das Schiff, ne? Nee, aber das ist auf jeden Fall ein unglaublich geiler Abenteuerfilm, der eigentlich keine Wünsche offen lässt.
Super. Er hat alles. Seele, Herz, Mut, Tapferkeit.
Ja, ich würde sogar noch erweitern, dass der Film hat alles, worauf es ankommt. Er hat unglaublich spannende Szenen, er hat lustige Szenen,
ja.
Stellenweise romantische Szenen, aber was am wichtigsten ist, die Spannung, der Witz und die, ja, sag ich mal, die bedrohlichen Szenen sind ein Teil von diesem Film, der ihn,
machen ihn aus.
Unvergesslich ja. machen und zu einem Evergreen, zu einem All-Time-Green, der immer und immer wieder angeschaut werden kann.
Er reißt mich zum Beispiel in meine Kindheit, in meine Jugend zurück.
Ja, und er kann vor allem auch heute noch angeschaut werden. Er ist sehr gut gealtert, also er hat keine Themen, wo man sagt, ah, die sind nur in dieser Zeit wichtig gewesen, sondern er ist ein Film, der immer aktuell ist.
Ja.
Also er hat jetzt keine politischen, gesellschaftlichen oder sonst irgendwelche Entwicklungen, die für eine gewisse Zeit spezifisch waren. Und das, finde ich, macht den Film für unsere Generation, für jede Generation so wichtig.
Sehenswerter.
Ja, und wie schon am Anfang unseres Podcasts erwähnt, packt eure Kinder vor den Film. Ihr könnt damit nichts falsch machen, auch wenn er ab 12 Jahren freigegeben ist. Vielleicht auch mal die eine oder andere, ich sag mal, sehr bewegende Szene hat, ja, weil vielleicht die Kinder von dieser Spannung mitgerissen werden. Ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, würde ich sagen, für die ganz Kleinen, aber für ab 12 Jahre, wo der Film tatsächlich auch freigegeben ist,
perfekt.
Ja, kann man nichts falsch machen. Also für mich ist der Film ein absolutes Must-See und auch eine absolute Bedingung für jede Filmsammlung.
Ja.
Ja, so viel zum Thema die Goonies und ihre Handlung. Jetzt würde ich das Wort aber an dich weiterreichen, Patrick, weil du bist der absolute Crack, was die Fun Facts und Hintergrundinformationen zum Film angeht, weil du dich wirklich ausgiebig damit beschäftigt hast und da einiges an Material zusammengetragen hast. Also wirklich meine Hochachtung da vor dir.
Danke dir. Es gibt verschiedene Fun Facts zu diesem Film. Fangen wir mal mit Jeff Cohen an, der den Chunk spielt. Der war so begeistert, dass er gecastet worden ist, genommen worden ist, dass er leider verschwiegen, dass er Windpocken hat.
Ach, scheiße.
Der hat eine Woche, bevor es losging, es ist nicht genau bestätigt, dass es durch die Klasse oder durch seine Familie angesteckt worden ist, aber er hat es verschwiegen. Es ist in diesen eine Szene sogar noch sehbar, dass er seinen Chunk-Tanz macht.
Zu Beginn des Films,
gell? Zu Beginn des Filmes, wie er dann auch das Hemd hochhebt, dass die linke Seite voller Pusteln ist.
Ah, da muss ich das nächste Mal drauf achten. Und ich glaube, da wäre es aber wesentlich besser, wenn man die Blu-ray hat.
Das siehst du nur auf der DVD, ich habe es gestern mal verglichen, also du siehst es bei beiden, ja, aber nicht so gestochen scharf wie auf der Blu-ray.
Okay, nächster Fun Fact, was gab's da?
Nächster Fun Fact ist zum Beispiel, wusstest du, dass es Gorillas gab?
Gorillas in die Goonies.
Ja, also der Film an sich ist ja schon, nicht verwirrend kannst du nicht sagen, aber schon skurril, nennen wir es mal bei diesen Namen.
Nee, ich würde es ein bisschen liebevoller sagen, abgedreht.
Genau, nennen wir es abgedreht. Das ist das perfektere Wort dafür, was ich gerade gesucht hatte. Es gibt eine Deleted Szene, aber die ist wirklich nur auf der DVD zu finden, die von 1998 bis in die frühen 2000er geprägt worden ist. Das sind nämlich in der Szene, wo sie dann seinen Bruder überwältigen und fesseln und dann mit dem Fahrrad in den Wald eigentlich theoretisch fahren.
Ja, stimmt.
Das sind zwei Szenen. Erstens, sie treffen das erste Mal auf Brad, der das Auto mit den zwei Mädels dann fährt.
Ah, okay.
Beim, ich nenne es jetzt mal Drugstop, also 7-Eleven, wo sie sich eigentlich noch bedienen möchten mit Getränken. Da klaut Brad ihnen die Schatzkarte und raucht sie sogar, also benutzt sie als Joint.
Okay.
Das war zur damaligen Zeit, das ging nicht. Das wollte Richard Donner eigentlich drin lassen, was eigentlich, wo er sagt, ah, was witzig ist.
Ja, aber ich denke mal, Drogenkonsum und dann soll es aber Familienfilm sein.
Gesagt, nee, möchte er überhaupt nicht. Und dann kommen sie raus, steigen auf ihre Fahrräder, wollen dann zum ersten Anhaltspunkt fahren. Und in der Szene ist es genauso wie am Anfang, wo die Fratellis von den Polizeiautos gejagt werden, fahren zwei Autos mit Gorillas innen drin. Einfach an ihnen vorbei, gejagt von der Polizei. Also total skurril, wo einfach sagt, das hat nichts mit diesem Film
ja, zu tun. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, anders als die Szene mit dem Tentakeln, den Oktopus, ist diese Szene, muss ich sagen, zugeben, gut, dass man sie rausgenommen hat, weil ich glaube, es hätte nur zusätzlich Verwirrung gestiftet. Klar, vielleicht hört man ja, wie du, glaube ich, gesagt hast, dass man über einen Fernseh- oder Radiobeitrag erfährt, dass Gorillas ausgebrochen sind aus dem Zoo. Aber dass die dann Auto fahren, also das wäre mir zu skurril gewesen.
Da komme ich gerade zum nächsten Fun Fact. Wo am Anfang, wo sie dann zusammensitzen, schauen sie Fernsehen. Im Originalfilm ist Cyndi Lauper mit ihren Good Enough zu hören, zu sehen.
Ja.
dass er den einfach kurz, so wie wollte unbedingt, dass der schon mal angeteasert wird. Der war noch zu damaliger Zeit nicht fertig. Im unfertigen Film war diese Szene, nämlich mit den Gorillas, dass sie da gesagt haben, die sind ausgebrochen und es sind auch keine, was ich, maskierten Verbrecher oder sowas, wo mein Gedankengang gewesen wäre, man hätte es ja mit den Fritellis sie einfach machen können.
Ja, genau.
Das wäre einfach dann, dass sie einfach Kostüm angezogen hätten, nochmal eine Bank überfallen hätte. So hätte man es verkaufen können. Aber es waren halt wirkliche, also nicht im Film echte Gorillas, aber halt dann Leute, die einfach Gorillas da gestellt haben sollen und dann Auto fahren, wo man sagt, das ist einfach too much. Das
hat also im Endeffekt hat man diese Nachrichtenmeldung durch den unfertigen Song von Cyndi Lauper ersetzt.
Genau.
Na, okay. Ja, also ich finde, so wie der Film jetzt letzten Endes dasteht, ideal. Also sensationelle Unterhaltung für die ganze Familie.
Wenn du überhaupt davon ausgehst, es gibt kein Drehbuch in dem Sinne. Wir haben zwar gesagt, es gibt ein Drehbuch von Steven Spielberg, aber dieses Drehbuch wurde, ich glaube, also mehrmals, ich nenne es einfach nur mehrmals umgeschrieben. Es gab die für heute, also für die, wo dann der Shoot war an dem Tag, jedes Mal ein neues Skript für die Darsteller. Heute machen wir diese Szene. Nein, das, was wir euch gegeben hat, gilt nicht. Der Text ist anders. Wir schauen, dass man das ganz anders. Und das ist dann schon harte Kost, wenn du eigentlich was auswendig gelernt hast und dann dich in diese Rolle einfach hineinversetzt und dann denkst, okay, nein.
Ja, aber umso bemerkenswerter ist es doch auf jeder Ebene. Zum einen die Darsteller, die immer sehr flexibel waren und im, sag ich mal, letzten Moment doch noch Änderungen bekommen haben, mit denen sie teilweise gar nicht gerechnet haben. Die kreativen Köpfe hinter dem Film, die eine Geschichte entwickelt haben, die am Ende des Tages ein komplett rundes Bild ergibt.
Perfekt.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich zugeben, das haben wir in der heutigen Zeit doch gefühlt fast gar nicht mehr. Ich meine, wir werden vielleicht nochmal einen gesonderten Podcast über die Ghostbusters machen, aber auch hier sei schon mal im Vorfeld erwähnt, dort war es eine ähnliche Szenerie. Der Film musste innerhalb von 3 Monaten
abgedreht werden
und war aber noch nicht ansatzweise fertig.
Der ist immer noch nicht fertig.
Ja, aber ich meine jetzt mit Produktion, Vorbereitungen.
Pre-Production.
Ja, und mit den Goonies ist es ähnlich. Ja. Heutzutage, da hat man das Gefühl, man plant, man macht und es wird alles in Perfektion vorbereitet und man kriegt dennoch einen letzten Dreck.
Weil sie es perfekt machen möchten und dass es dann nicht so ist, leider.
Ja, aber ich denke mal, aufgrund, wie wir vorhin schon gesagt haben, gesellschaftlichen Entwicklungen oder staatlichen Vorgaben etc., musst du und möchtest du es einfach jedem recht machen.
Ja, aber warum muss ich das jedem recht machen? Hat man früher nicht? Man hat da keine Gefangenen gemacht und heute muss man das machen?
Ja, weil das Problem ist, ich bin für Individualismus. Nur das Problem ist, jeder fühlt sich gleich irgendwo angesprochen und beleidigt und ist eingeschnappt und geht vor Gericht. Ja. Aber erzähl das mal den Leuten, die es in Anführungsstrichen auf den Sack geht.
Naja, aber warum hat es da früher alles funktioniert? Weil nicht jeder gleich beleidigt war, weil es dann, ich will nicht sagen akzeptiert hat, aber nicht jeder ist dann gleich betroffen gewesen. Ja. Weil es einfach die Allgemeinheit dann die Aussage war. Und somit hat auch fast jeder Film eigenständig funktioniert.
Ja.
Wir reden jetzt nur vom Filminhalt her.
Ja, aber deswegen feiere ich auch heutzutage unseren Michael Bulli Herbig mit seinem Kanu des Manitou.
Perfekt.
Der, obwohl man bei den ganzen Winnetou-Büchern und dem neuen Film, wie heißt dieser Kinderfilm, der letztens erschienen ist, der ja nochmal zurückgerufen wurde, weil es eben hieß, das ist kulturelle Aneignung und eine Diskriminierung einer Minderheit, dass der sich tatsächlich nochmal entschieden hat zu sagen, pfeift drauf, ich mache diesen Film trotzdem, ohne ein Fettnäpfchen umschiffen zu wollen, der da voll reingeht in das Ganze. Und das feiere ich. Aber was ist? Er hat jetzt, heute am 25. September 2025, über 4 Millionen Kinobesucher.
Weil sie Leute feiern.
Mit einer der erfolgreichsten deutschen Filme.
Seit langem.
Ja, und warum? Weil er drauf geschissen hat, Entschuldigung, diese Wortwahl, weil er drauf gepfiffen hat, was andere Leute sagen könnten. Ich glaube, es hat ihn zwar schon irgendwo interessiert, aber er hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und deswegen sage ich ja, wenn man versucht, es manchen Leuten einfach zurecht zu machen, und das ist leider Gottes nur mal eine Minderheit, hat der Rest, die Mehrheit der Bevölkerung, einfach keinen Spaß an dieser ganzen Sache. Und deswegen sind wahrscheinlich auch viele Filme und Serien, Musik etc. so unerfolgreich.
Dann mache ich es doch ganz einfach. Dann schaue ich mir diesen Film nicht an. Punkt.
Ja, aber...
Und warum muss ich dann, ich schaue mir diesen Film an und muss dann sagen, ich, er verletzt mich. Entschuldigung, dann muss ich einfach sagen, okay, ich schaue mir nicht an. Es gibt Filme, die mag ich einfach nicht, wo andere sagen, wo auch hier wahrscheinlich sagen, oh, das ist ein super Film, wo ich sage, ich kann damit nichts anfangen. Das ist wie als Beispiel her gesehen, du magst Slasher-Filme.
Definitiv.
Wo ich sage, ja, ist ein interessantes Thema, kann ich aber mit nichts anfangen. Es holt mich einfach nicht ab,
ja.
Als Beispiel.
Also ich meine grundsätzlich.
Aber da muss ich dich nicht verurteilen.
Ja, aber grundsätzlich, wir haben ja als unsere Prüfstelle, die FSK, steht ja die Abkürzung FSK für freie Selbstkontrolle. Egal, ob es jetzt ein Film, ein Videospiel oder egal, was es ist, wenn ich mir das ansehe, und schon im ersten Moment, wo mir irgendwas so dermaßen gegen den Strich geht, dann schalte ich ab. Also da sollte ich doch wirklich so selbstbewusst und auch so reif sein, dass ich sage, halt, das taugt mir überhaupt nicht. Und bevor ich mich jetzt die restliche Zeit des Films nur noch aufregen muss, schalte ich ab.
Ja.
Ich meine, nicht umsonst sage ich für mich, ich kann mit Bollywood überhaupt nichts anfangen.
Geschmackssache.
Genau, ich verurteile niemanden, der es anschaut. Für mich weiß ich, es ist definitiv nichts, dieser permanente Kitsch, diese gefühlten 6,5-Stunden-Filme, von denen 5 Stunden getanzt und gesungen wird, auf eine Art und Weise, wo man sagt, das ähnelt einem Drogenrausch. Ja, die Farben und dieses Gesinge, dieses...
Das ist übertrieben gemacht, das muss
ja.
Man auch mögen, aber deswegen muss ich, die Leute sollen sich es gerne anschauen, die es mögen, aber ich weiß persönlich, wie es auch für dich, ich muss es nicht angucken.
Ja, aber zu ihren Hochzeiten hat die Bollywood-Geschichte... Ja, alles, was um Bollywood sich gedreht hat, Milliarden eingespielt. Und dadurch, dass die Produktionskosten in Indien so gering waren, waren die Filme erfolgreicher als jeder Hollywood-Blockbuster.
Weil einfach die Produktionskosten einfach sehr niedrig waren.
Ich habe damals beim Drogeriemarkt Müller gearbeitet, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und nicht umsonst gab es in jedem Markt, egal ob es jetzt Drogeriemarkt Müller oder Mediamarkt, sonst wo, sagen wir mal, in jeder Multimedia-Abteilung gab es eine gesonderte Sparte Bollywood.
Ja.
Also diese, sag ich mal, diese Filme hatten ja ihre Abnehmer.
Natürlich, haben sie heute auch noch.
Ja, und wer es anschauen möchte, soll es sich anschauen. Für mich ist es definitiv nichts. Deswegen möchte ich aber auch meine Filme sehen, die ich sehen möchte, ohne dafür verurteilt zu werden oder Einbußen zu haben, weil irgendwas rausgeschnitten wurde oder für mich das Filmerlebnis geschmälert wird, weil man einfach sagt, man muss es irgendwo jedem recht machen. Und das hat, um auch nochmal auf den Bully zurückzukommen, hat er in einem Interview gesagt, dass wir hier in einem Fahrwasser sind, wo Comedy keinen Spaß mehr macht,
ja.
Wo es sogar teilweise sehr gefährlich wird für den Regisseur und die Darsteller, da irgendwas zu machen, weil egal was man macht, es trifft immer irgendwo jemanden.
Aber das ist ja nicht nur der Bully, sondern es ist ja auch zum Beispiel die Monika Gruber, die ja leider... Also Gott sei Dank macht sie weiter, aber vorher gesagt hat, sie hört auf, weil sie sich einfach diskriminiert fühlt, aufgrund dessen, was ihr aus ihrem Mund kommt, einfach anders gedreht wird. Wo ich sage, aber das ist doch freie Meinungsäußerung. Die anderen dürfen doch auch sagen, was er möchte, nur weil sie es als Comedy aufzieht, finde ich komplett richtig.
Ja.
Und das ist was, wo ich sage, geht gar nicht mehr.
Und ich meine, ich finde es halt ein bisschen unfair. Warum dürfen sich alle anderen beleidigt und gegen den Karren gestoßen fühlen? Nur ich nicht, mit meiner Meinung. Oder mit meiner Ansicht zu einem Film oder zu einer Geschichte?
Ich weiß, das ist sehr schade. Aber wir fahren jetzt viel zu
weit. Ja, wollte ich jetzt sagen, wir
müssen wieder zurück zum Film.
Wir schweifen da so unglaublich ab. Aber jetzt nenn uns doch vielleicht nochmal einen guten Fun-Fact über den Film Die Goonies, den vielleicht ich sogar auch noch nicht gekannt habe.
Wusstest du, dass es einen zweiten Teil theoretisch, praktisch gab?
Also gab nicht, noch nicht, dass der permanent seit Jahren oder Jahrzehnten schon immer wieder im Gespräch ist, dass der kommen soll. Aber
dass er schon 1989 theoretisch
hätte kommen sollen
von Warner Brothers, weil im Abspann des Originalfilms, der 1985 in den Kinos gezeigt worden ist, ist ein Poster im Abspann gezeigt worden mit dem zweiten Teil, das schon damals fertig war. Gibt es im Internet noch zu finden?
Okay.
Lange Zeit hat sich da Warner Bros. Drum gekümmert, mit dem Originalcast, auch mit Richard Donner und Steven Spielberg, die damals mit anderen Projekten komplett ausgebucht waren. Und der Funfact hierzu, dieses wurde nie als Film verwirklicht, sondern wurde dann Konami verkauft und ist auf der NES damals als Goonies, heißt auch so Goonies 2,
okay.
Als Spiel. Und ist auch die Originalstory wie das Drehbuch.
Okay.
Dass nämlich dann die Fratellis aus dem Gefängnis ausbrechen, die Goonies bis auf Mikey festnehmen oder gefangen halten.
Okay.
Und per Zufall eine Meerjungfrau finden. Also Mikey findet eine Meerjungfrau und mit der befreit er nach und nach jeden einzelnen Goonie.
Dann würde ich jetzt mal sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben jetzt eine kleine Schatzsuche für euch. Natürlich eine freiwillige. Geht doch mal ins Internet und sucht uns dieses Kinoposter oder Kinoplakat raus und schickt es uns bei Instagram auf die Movie Buddies Film Podcast. Könnt ihr uns ja rüberschicken oder informiert uns, ob ihr das tatsächlich noch gefunden habt oder nicht. Würde mich interessieren, ob irgendjemand vielleicht den Schatzsucherwillen hat und sagt, ich gehe im Internet diesen Weiten des digitalen Zeitalters, gehe ich rein und suche dieses Kinoposter von den Goonies. Geht mal selber auf die Schatzsuche. Sagen wir, das ist euer Schatz, den ihr finden müsst. Nur ihr habt nicht diese tödlichen und bedrohlichen Fallen und auch keine Gangsterbande hinten dran, die euch verfolgen. Ihr könnt das in aller Ruhe ganz sicher zu Hause machen.
Das sind dann die Cookies, die einen blocken.
Genau, die Cookies, die Fratelli-Cookies.
Und was du gemeint hattest, ist ja, was jetzt seit 4, 5 Jahren, kurz vor Corona ist es auch schon mal aufgekommen, aber nach Corona eher, dass sich der Originalcast getroffen hat und auch mit Steven Spielberg, weil Richard Donner ist ja leider schon verstorben, planen einen zweiten Teil zu drehen, aber leider bis jetzt durch Steven Spielberg immer wieder umgestoßen wird, weil das Drehbuch einfach nicht passt.
Aber da muss ich für...
Finde ich gut.
Ich wollte gerade sagen, muss ich für mich, jetzt erfahre ich es auch von dir, zugeben, da bin ich nicht mal traurig drüber, weil die Goonies sind ähnlich wie unser Podcast-Beitrag zu Der Weiße Hai so ein, finde ich, Kulturgut. Lasst die Finger davon, kein Remake, kein Reboot, keine Fortsetzung. Lasst
eine Fortsetzung darstellen in dem
Sinne, aber
wo
ich
dann
sag
die
ganz ehrlich,
Goonies erwachsen geworden sind, das miteinander verlernt haben und durch ihre Kinder das wieder erlernen. Und das finde ich, also die Grundidee dahinter, wenn man sie gut umsetzt, kann genial werden.
Genau so sehe ich das auch. Also die Grundidee könnte sogar, finde ich, sensationell sein.
Ja.
Was ganz Besonderes, ganz kreativ. Allein schon, um die gealterten Jungstars von damals wieder vereint zu sehen.
Zum Beispiel die Kreativität siehst du ja, zum Beispiel 2010 war das 25. Jubiläum von Goonie. Was hat man gemacht, um den Film zu würdigen? Man hat Astoria komplett, ich will sagen, belebt, kannst du nicht sagen, der ist immer belebt gewesen, weil Filmfans hatten die Original-Locations immer schon angeschaut, aber 2010 hat man extra dazu eingeladen, hat dann die Original-Schauplätze den Leuten gezeigt, plus mit dem Cast, plus Richard Donner, plus Steven Spielberg, wo dann da war, haben
also,
sich mit sind rumgelaufen, haben Schmankerl zur damaligen Zeit, aus der damaligen Zeit erzählt.
Okay.
Es waren Open-Air-Kinos extra aufgebaut, Schatzsuchen sind extra gemacht worden. Und was dann seitdem wirklich in Astoria in Oregon, ich will sagen, aber die letzten paar Jahre danach sind so ausgeartet, dass inzwischen, es ist wirklich, da heißt auch am 7. Juni, The Goonie Day, nur in Astoria in Oregon, danke, dass man echt nach 5 Jahren Karten verkaufen muss, dass man in diesem kleinen Ort, das so überlaufen worden ist, dass
bis... Krass.
2, 3 Jahre ist die Karten dafür, weil das hat man, dass man es jedes Jahr macht mit Vorführungen, die Leute, dass sie es anschauen können an dem Tag speziell, dass dann extra Vorführleute sich da die Zeit nehmen, die Originalschauplätze dir zeigen.
Das ist cool. Also ganz ehrlich, da es wäre für uns beide, wäre es doch mal eine Reise nach Oregon wert, am 7.
Juni,
den Goonies Day und da mal mitzumachen. Das wäre vielleicht mal eine ganz geile Reise.
Da würde ich mir noch ein paar andere Locations mitnehmen.
Wie auch immer, aber...
Wäre bestimmt witzig.
Ja, mit Sicherheit. Ja, soviel zu unserem Filmtipp. André, danke dir nochmal für den Tipp.
Herzlichen Dank, ja. Ich hoffe, der gefällt dir.
Hoffe ich auch. Wir haben jetzt nochmal eine ganze Woche bis zum nächsten Filmtipp oder Podcast.
Seid gespannt.
Natürlich wie jedes Mal eine sensationelle Geschichte. Bis dahin, alles Gute.
Servus.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.